Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen großen weiten Welt. Heute ist der 20. Oktober 2021. Zwei Drittel des Monats Oktober sind nahezu schon wieder um. Andreas, eigentlich sind wir im Herbst, aber irgendwie doch nicht. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, die Zeit staut sich regelrecht auf. Das merkt man. Also es geht immer schneller voran. Aber wir befinden uns hier wirklich immer noch in dem Zwischenstadium eines Frühherbstes oder eines Spätsommers. Denn wir haben einen wunderschönen Herbst hier. Aber das soll ich ja gar nicht so großartig sagen. Also blauer Himmel, der See changiert gewaltig heute wieder, weil wir eine sehr klare Luft haben. Und das Farbenspiel in den Bäumen ist, wie immer hier an diesen Tagen, einfach fantastisch.
Ja, berauschend. Manchmal glaubt man es gar nicht, wenn man vor den flammend roten Bäumen und Büschen steht. Ja, ihr Lieben, wir richten unseren Blick als erstes heute nach Großbritannien. Das ist ja nun das Land, das mit dem Brexit aus der EU ausgetreten ist. Es gibt große Versorgungsprobleme in Großbritannien. Darüber haben wir mannigfaltig berichtet. Zum Teil, zu manchen Zeiten gab es kein Benzin mehr. Die Regale in den Lebensmitteldiscountern sind oft leer. Es ist eine Art Mangelwirtschaft entstanden. Strom und Gas sind knapp geworden. Hier wird ein düsterer, kalter Winter angekündigt, weil eben nicht genügend Energie da sein soll. Und das Gleiche gilt ja auch für Europa, aber das ist ein Thema, da kommen wir jetzt gleich anschließend darauf. Auf jeden Fall gab es da ein illustres Treffen gestern, und zwar im Königshaus in Schloss Windsor. Bill Gates, Milliardäre aller Couleur, übrigens auch Cybersicherheitsexperten und Wirtschaftsführer sind eingeladen worden von der Queen Elisabeth, die mit ihrem Sohn Prinz Charles und dem Enkel Prinz William sozusagen die Gäste begrüßt haben. Das sind natürlich schon bedeutende Vorgänge, auch wenn man sagt, naja gut, die haben sich da kurz getroffen. Aber es ist die Crème de la Crème, es ist wieder der kleine Zirkel auch der einflussreichsten Menschen der Welt, die sich ja in den letzten Monaten schon oft irgendwo getroffen haben, Andreas, um dann auch über die gerade virulenten Themen im wahrsten Sinne der Pandemie, aber eben auch des Klimawandels zu diskutieren und eventuell auch neue Strecken abzustecken.
Ja, also man merkt jetzt hier, dass die Abschaffung der Rechtsstaatlichkeit und auch der Staaten an sich mit großen Schritten vorangeht. Also wenn wir uns vorstellen, dass jetzt mittlerweile die Staaten nicht einmal mehr der Staatsführer wie Boris Johnson zum Beispiel hier die Rolle spielt, sondern er nur noch eine Statistenrolle spielt.
Aber der war auch eingeladen.
Ja, aber sie treffen sich im Königshaus und dann sitzen dort Privatiers wie Bill Gates mit dabei. Und das sind ja diejenigen, die die New World Order ja ganz klar favorisieren. Und das bedeutet hier, dass die Abschaffung der Staatlichkeit stattfindet, immer mehr zu einem globalen Weltstaat. Das merkt man ja ganz deutlich. Und dass da auch die Machtverhältnisse jetzt ausgespielt werden. Und da nimmt man natürlich die alten Staatsherren der einzelnen Regionen, der Region England, wie der Region Deutschland, die das dann irgendwann mal sein werden und keine Länder mehr, die nimmt man dann natürlich mit, nicht in den Schwitzkasten, sondern in den warmen Arm hinein und bietet ihnen dann natürlich auch entsprechend eine gute Zukunft an. Und das kann man da alles reininterpretieren. Man fragt sich, wieso ein Privatier wie Bill Gates oder andere Leute dort beispielsweise bei den großen Staaten auftreten und erklären, wie die Welt läuft. Warum werde ich nicht eingeladen zum Beispiel? Ich hätte auch ein bisschen was dazu zu sagen.
Ja, also ich finde auch, das hätte die Queen sich doch mal überlegen können, dich einzuladen. Dann wäre dieses Treffen vielleicht ein bisschen anders gelaufen, wenngleich auch du Andreas Popp sich an die Etikette hätte halten müssen.
Gut, da hätte ich vielleicht noch Schwierigkeiten mit dem Knicks, aber ich glaube schon, in der Sache hätte ich das eine oder andere auch zu sagen, um mal vielleicht ein anderes Element oder Perspektive reinzubringen.
Ja, das wäre ja auch sehr befruchtend, aber auf dich würde sowieso niemand hören. Und ich habe mir die Bilder angesehen, die bei Daily Mail, der Artikel ist hier im Kanal verlinkt, abgebildet wurden. Die haben ja alle allesamt eine sehr schlechte Körperhaltung. Also die haben das, was Liebscher und Bracht den Geierhals oder Rundrücken nennt, das musst du dir mal angucken, also wirklich so nach vorn übergebeugt. Oder ist das die Dauerhaltung während des Besuchs bei der Queen?
Ja, ich kenne viele, die haben keinen Rückgrat, aber dafür eine sehr große Leber. Das kann schon sein. Das sind unterschiedliche Qualitäten, die die Menschen haben.
Danke für diesen produktiven Beitrag. Auf jeden Fall ist eben auch Boris Johnson als Regierungschef, als sogenannter Großbritanniens dabei gewesen. Ich will noch mal zu dieser Auflösung des staatlichen Systems kommen, Andreas. Denn dasselbe ist ja eigentlich auch in Europa zu beobachten. Es ist eine Art Abschaffung der Nationalstaaten und es ist eine Art Übergabe in die Brüsseler Zentrale, die sozusagen von dort aus lenkt, macht sie ja auch, aber eben dann auch wieder unter dem Einfluss von solchen Leuten wie Bill Gates. Also würde mich jemand fragen, wer scheint der mächtigste Mann der Welt zu sein? Wahrscheinlich würde mir sein Name als erstes einfallen.
Ja, also Frau Merkel würde mir da nicht einfallen oder vielleicht noch Herr Xi beispielsweise aus China, aber unterm Strich gesehen glaube ich auch, dass die Macht immer vom Geld ausgeht. Am Gelde hängt, zum Gelde drängt, das heißt etwas anders Gold, aber Gold und Geld ist der gleiche Wortstamm und Geld kommt auch von Geltung. Und wenn einer beispielsweise Geld hat, dann gilt er auch etwas. Und wenn man die Spur des Geldes verfolgt, dann kommt man zu dieser Quelle raus, auch wo die Ursache ist, um dann die Wirkung besser zu verstehen. Und da ist man schon bei Bill Gates, denke ich mal, gut fündig. Aber wir dürfen Soros und auch viele andere nicht vergessen, die momentan so in den Hintergrund treten. Oder Buffett und wie sie alle heißen, die natürlich auch mit gigantischen Kapitalien alle gemeinsam an dem gleichen Strang ziehen. Und ich weiß nicht, ob es in derselben Richtung ist, aber es ist zu befürchten.
Glaubst du, dass Bill Gates noch einen Vorgesetzten hat?
Nee, mit Sicherheit nicht. Er ist ja jetzt geschieden.
Da muss ich jetzt gerade tatsächlich lachen. Also, wer war denn noch dabei auf Schloss Windsor? John Kerry, der US-Klimabeauftragte. Dann spannenderweise Poppy Gustafson heißt die Geschäftsführerin des Cybersicherheitsunternehmens Darktrace, also eine spannende Kombo. Und der geschäftsführende Direktor der Abu Dhabi Investment Authority, Bin Zayed Al Nahyan oder so. Und es ging, wie die Queen also auch sagte, ich versuche das kurz zusammenzufassen, um die Auswirkungen der Pandemie, die Bewältigung der Pandemie weltweit. Aber vor allem geht es auch um den Klimawandel. Die Königin forderte die Nationen auf, sich der Herausforderung zu stellen, die mit dem Klimawandel verbundenen Probleme abzuwenden. Und ihre Majestät beschrieb, wie die Bekämpfung der Pandemie zu wissenschaftlichen Durchbrüchen geführt habe und wie Innovation im Vereinigten Königreich oft aus Teamarbeit gegen alle Widrigkeiten entsteht. Und jetzt kommt eine Stelle, da bin ich etwas stutzig geworden, Andreas, da sagt sie, genauso wie die Bemühungen von Alan Turing und seinen Kollegen im Zweiten Weltkrieg, den Enigma-Code des Nazi-Regimes zu knacken. Enigma-Code, was heißt das?
Na gut, dieser Enigma-Code, da geht es um eine sogenannte Chiffriermaschine aus dem Dritten Reich, mit der man Daten übermittelt hatte. Da gibt es sehr viele auch Mythen drüber, dass es eventuell die Nazis sogar auch bewusst genutzt haben in bestimmten Chiffrierungsarten, damit der Gegner es übersetzen konnte, um damit wieder doppelte Kriegsführung zu machen. Das ist ja immer sehr kompliziert. Auf jeden Fall hat man hiermit einen Code geknackt und die Argumentation in den öffentlichen Geschichtsbüchern ist, dass man deshalb das Nazi-Regime dann besiegen konnte. Und wenn hier ein Code geknackt wird einer solchen geheimnisvollen Situation und wir uns momentan beschäftigen mit dieser Pandemie-Geschichte, gleichzeitig mit dem Klimanarrativ. Zurzeit hat man ja das Problem, dass es in der Arktis übrigens kälter wird, als es normalerweise der Fall ist und große Teile des Meeres gerade wieder zufrieren. Also das Problem ist eigentlich, was passiert, wenn es jetzt plötzlich wirklich wieder kälter wird, was übrigens auch zu erwarten ist, denn diese Klimaerwärmung ist durchaus nicht so einheitlich von den Wissenschaftlern geregelt. Aber zurück zur Pandemie. Diese neuen Vektor- oder auch mRNA-Impfstoffe haben ja eine Wirkung auf die Genetik. Und die Genetik ist ja nichts anderes als der Bauplan. Und der Bauplan ist letztendlich etwas, was man eventuell dechiffrieren könnte. Und eventuell versucht man da etwas mit reinzubekommen. Denn man sammelt ja unendlich viele Daten von den Menschen alleine durch diese PCR-Tests. Und bei diesen Daten geht es nicht darum, das Individuum nur auszuwerten, sondern auch ethnische Gruppen zuordnen zu können. Für die biologische Waffenführung ist das sehr wichtig. Wie reagiert eine ethnische Gruppe auf ganz besondere Dinge? Diese ganzen Dinge hängen mit der Dechiffrierung zusammen von geheimnisvollen Codes. Es geht ja bis hin zu biologischen Mehlen, die man produzieren kann, die speziell, wenn man ein Brot backt, auf bestimmte Ethnien, auf Rassen darf man ja nicht mehr sagen, dann wirken können und das eben wirklich ganz dramatisch. Also das ist sehr viel Interpretationsspielraum, der da zur Verfügung gestellt wird.
Und alles würde unwillkürlich im Bereich der Verschwörungstheorien landen. Deswegen wollen wir uns damit gar nicht weiter beschäftigen. Ich wollte es nur erwähnt haben. Die Königin von England sagte weiterhin, die Herausforderung von heute besteht jedoch nicht darin, einen Code zu knacken. Sie besteht darin, weltweit zusammenzuarbeiten, um die Herausforderungen des Klimawandels abzuwenden. Es liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung, in der Verantwortung der Regierungen, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft, uns dieser Herausforderung zu stellen. Und dieser Gipfel, so sagt sie weiter, sei, also sie nennt es Gipfel, und das sei nicht nur ein Schaufenster, sondern eine Gelegenheit, zusammenzukommen und im großzügigen Geist der Zusammenarbeit neue Partnerschaften zu schmieden. Da ist der Herr Gates gerade richtig.
Ja, das ist das wirklich Gefährliche an dieser ganzen Geschichte, dass dieser Klimawandel, der ja basiert auf Modellen, zu einem Axiom erhoben wurde. Und ein Axiom ist also eine Annahme, die als bewiesen gilt, die unumstößlich ist. Und auf diese Annahme wird alles aufgebaut. Und wenn diese Annahme in sich falsch ist, dann sind alle Ableitungen eben auch falsch. Ich weiß, dass ich das wiederhole immer wieder. Wir dürfen bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, man spielt ein Spiel weiter, wo die Annahme selbst umstritten ist. Das ist das Hauptproblem dabei. Und deshalb macht man auch so unheimlich viel Druck im Moment, zeitlich Druck, weil die Natur sich nicht an den Vorgaben der IPCC-Wissenschaftler hält, sondern sich jetzt wieder ganz normal auch in Kälteperioden zurücküberweist. In der Antarktis zum Beispiel haben wir momentan Minusgrade, die weit über der Norm liegen. Und die Arktis, wie gesagt, oben im Norden ist das ja die weiße Polkappe, die friert gerade tendenziell wieder sehr stark zu. Das wird alles momentan sehr, sehr stark verschwiegen, weil das passt einfach nicht in die Narrative, die wir ständig um die Ohren gehauen bekommen. Und jetzt muss man Druck machen, bevor die Leute Menschen, Moment mal, wir kriegen das Klima gar nicht im Griff. Das hängt nämlich mit der Sonne zusammen und die ist schlichtweg zu groß, selbst für einen Bill Gates, die jetzt im Prinzip noch in Zaum zu halten.
Es kommt gerade eine Meldung herein, die nicht wirklich direkt mit der gerade besprochenen zusammenhängt, aber dennoch mir gerade ein bisschen hier Sorge macht. Also was heißt, eigentlich war es klar schon vor ein paar Jahren, dass es so kommen würde. Aber BW24, also von Baden-Württemberg, meldet, dass Daimler-Benz sich aus Deutschland zurückzieht mit Folgen für tausende Mitarbeiter. Und da heißt es, am 1. Oktober kamen die Aktionäre der Daimler AG zusammen, um über die Abspaltung der Lkw-Sparte zu beraten. Das Ergebnis, das Ende der Daimler AG, wie man sie bisher kannte, wurde besiegelt. Denn aus der AG sollen künftig zwei eigenständige Unternehmen entstehen. Die Mercedes-Benz AG bleibt die Autosparte in Stuttgart, die Truck-Sparte wird abgespalten und somit ein eigenständiges Unternehmen. Und die Daimler Truck AG verlegt ihren Sitz in den Kreis Esslingen. Aber man sieht mehr oder weniger durch die Tatsache, dass Asien Umsatzanteile gewinnt mehr und mehr, sieht man eben auch, dass die Daimler-Benz AG in dem Rahmen, wie sie bisher agiert hat, über viele Jahrzehnte in Deutschland nicht mehr agieren kann. Es heißt, mit einem Anteil von 32% wird Asien laut dem Handelsblatt die dominierende Absatzregion beim Autogeschäft werden. Auch andere deutsche Automobilhersteller sind von diesem Marktphänomen betroffen. Volkswagen etwa verkaufte im ersten Halbjahr 2021 49,3% seiner Autos in China.
Ja, also das ist nicht anders als erwartungsgemäß, was jetzt hier läuft. So nach und nach werden sich auch die großen Konzerne verabschieden, erst teilweise durch Zerstückelung. Das ist ja ein ganz typisches Bereich, typischer Vorgang, zu segmentieren die einzelnen Bereiche, die eben halt keine Symbiosen versprechen für die Zukunft. Und dann werden die dann entsprechend dort eingesetzt, wo man sie haben will. Der gesamte Trend geht in Richtung Fernost. Das ist klar, das sind nicht nur die größten Absatzmärkte, das sind auch die Märkte, wo man produzieren kann, denn China ist die Werkstatt der Welt geworden und in China wird es mit Sicherheit nicht diese Chipmängel geben, wie wir sie hier in Deutschland haben. Das heißt, man zwingt die Unternehmen durch eine chinesisch motivierte Politik mit Seidenstraße und all den Dingen, die wir hier regelmäßig diskutieren, ihre Betriebe quasi zu verlegen nach China und dann wird eben Europa irgendwann nur noch rein zum mittelmäßigen Konsumentenland werden. Und dazu gehört natürlich auch die EU, die als NGO natürlich ganz stark mitwirkt im Interesse nämlich der Kapitaleigentümer der Großkonzerne. Und die sitzen eben zum großen Teil schon in China und Umgebung. Das bedeutet, dass die EU gar nicht mal ein Interesse hat unbedingt oder haben muss, sich für die Menschen in Europa einzusetzen, auch wenn sie es vorgeben, sondern vor allem für die Lobbyisten, die die EU steuern und auch letztlich installiert haben. Machen wir da gar keinen langen Hehl drumherum, so ist die Situation. Und das passt sehr gut ins Bild und irgendwann wird VW und irgendwelche anderen auch nacheinander logischerweise aussteigen. Und was dann aus Europa wird, das ist dann die große Frage. Aber die Menschen hinterfragen zu großen Teilen nichts, weil sie es auch nicht verstehen.
Ja, wir haben Ende 2021, letztes Quartal. Und bis 2030 hat ja die Daimler AG angekündigt, nur noch E-Fahrzeuge herzustellen. Und da sagt man, der Gewinnanteil des chinesischen Markts schätzen Daimler interne den Anteil auf 50%. Auch einige Insider, wie zum Beispiel ein Daimler-Manager, sagt, wir werden chinesischer, keine Frage. Und Sven Behrendt vom Beratungsunternehmen Geoeconomica stuft den Vorgang ebenfalls als bedenklich ein. So begebe sich Daimler als Mercedes-Benz in ein neues Risiko-Umfeld. Und manche Experten sehen den Schritt gar als gefährlich an. Der neue Konzern bewege sich laut Experten in einem Wirtschaftsraum, der im Systemwettbewerb mit Europa und den USA stehe. Schließlich, so heißt es in diesem Artikel von BW24, sind die Chinesen mit dem Gründer des chinesischen Automobilherstellers Geely, der Mann heißt Li Shufu, und Bike neben Kuwait, sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, die wichtigsten Anteilseigner der Daimler AG. Also ein chinesischer Automobilhersteller und ein kuwaitischer.
Ja, und das ist natürlich schon eine sehr ernste Lage, das sehe ich auch so. Wir dürfen nicht vergessen, dass China geführt wird in einer direkten Abfolge nach der Revolution von Mao Zedong im Rahmen nämlich eines kommunistisch-sozialistischen Systems, genau kommunistisch. Und der heutige kommunistische Führer Xi Jinping, so ist er, heißt er richtig, der natürlich ein ganz, ganz starker Mao Zedong-Anhänger war und sogar deren gesamten Aussprachen und deren gesamten Reden sogar auswendig gelernt hatte. Also wirklich ein Hardliner. Und wenn man sich überlegt, dass jetzt über diesen Weg des Kapitalismus die Unternehmen gelockt werden quasi nach China in ein kommunistisches System, die sich im Hintergrund halten. Und wenn die Unternehmen dann dort alle sind und dann die Kommunisten anfangen zu verstaatlichen, dann haben wir eben halt das Problem, was wir kennen. Wir dürfen nochmal nicht vergessen, Mao Zedong wird genannt, in einem Atemzug auch mit Adolf Hitler beispielsweise oder mit Pol aus Kambodscha. Und da ist unglaublich viel, oder Sowjetunion mit Stalin beispielsweise. Das sind die Betonköpfe, die dort mit ihren Ideologien an der Macht sind. Und dieses trojanische Pferd, was da jetzt entstehen könnte, das ist natürlich nur eine Spekulation oder wie du sagst, Verschwörungstheorie, könnte sich dann natürlich zum Boomerang entwickeln. Man läuft so in eine Falle eventuell rein.
Es sind einfach bewegende Ereignisse, die wir jetzt beobachten dürfen. Ich möchte darauf hinweisen, wir dürfen sozusagen beisitzen bei diesen eklatanten Entwicklungen, die ja eigentlich den Zusammenbruch einer Weltwirtschaft voraussagen. Und das Thema Klimawandel, du bist ja sehr kritisch, wie menschengemacht er sein soll und wie zerstörerisch er wirkt. Wir wissen, und davon sind wir fest überzeugt, wir haben ein handfestes Umweltproblem auf der ganzen Erde. Da ist es dringend geboten, dass sofort Maßnahmen getroffen werden, damit dem Einhalt geboten werden kann und wird. Und wir sind natürlich uns alle einig, dass so wie der Mensch bisher hier geaßt hat auf der Welt, auf der Erde, dass es so keinesfalls weitergeht. Ob jetzt die rigorosen Klimawandel-Politikmaßnahmen das Maß der Dinge sind, das wird sich nun herausstellen, denn es gibt enorm viel Kritik, aber es gibt auch enorm viel Begeisterung, vor allem in den Reihen der Politiker. So ist es nicht nur ein Treffen gewesen bei der Queen gestern, sondern Boris Johnson himself hat auch Bill Gates selber empfangen. Also es ist nicht nur so, dass Bill Gates nur zu Königen geht, sondern der geht auch zu Regierungschefs, wie wir ja auch aus Deutschland wissen. Und Boris Johnson hat mit Bill Gates, wie es hier in einem Artikel von dem Spiegel heißt, die beiden haben sich getroffen und haben ehrgeizige Klimaschutzziele präsentiert. Zum Beispiel sollen Hochsee-Windparks in Großbritannien gebaut werden. Es heißt, damit würden Zehntausende Jobs geschaffen. Das klingt natürlich sehr gut. Und die Industrie würde also zeitnah jetzt klimaneutral gemacht werden. Das Geld für all diese Maßnahmen soll vor allem aus dem Ausland kommen. Und da hat auch Herr Gates sich schon bereit erklärt, da mal eine ganze Menge Kohle hinzupumpen. Also es heißt hier, mit Milliardeninvestitionen aus dem Ausland will Premier Boris Johnson eine grüne industrielle Revolution in Großbritannien entfachen. Bei einer Investorenkonferenz in London kündigte die britische Regierung Verträge mit ausländischen Geldgebern in Höhe von 9,7 Milliarden Pfund, das sind 11,4 Milliarden Euro, an. Und die Umweltaktivisten haben sich nicht so erfreut gezeigt, weil sie sagen, das sei eine Art Greenwashing, also ein Versuch der Regierung, nur oberflächlich ein grünes Image zu geben.
Ja, das ist wieder die typische Opposition nach dem Motto, es gibt gar keine Opposition mehr, sondern die extremen Tendenzen, die man gerade fährt, die werden dann von der Opposition deshalb kritisiert, weil sie nicht extrem genug sind. Und man selbst findet sich dann gar nicht wieder. Ja, natürlich, wenn Bill Gates den Johnson trifft, dann heißt das natürlich nicht, dass sie sich auf Augenhöhe treffen. Also ein Vorstandsvorsitzender, der geht durchaus mal in seinem Geschäftsgebäude durch und drückt auch mal dem Hausmeister die Hand und sagt ihm mal, wie schön es ist, dass er mit ihm zusammenarbeiten darf. Also das sind natürlich auch ganz andere Verhältnisse. Nochmal zum Thema Klima. Es geht nicht darum, ob ich an einen Klimawandel menschengemachten glaube oder nicht, weil das ist keine Glaubensfrage, sondern eine wissenschaftliche Frage. Was ich möchte, ist einfach einen Beweis, und zwar einen wirklichen Beweis. Und das Problem ist ganz einfach, ich kann natürlich nicht beweisen, dass es etwas nicht gibt. Das kann man wissenschaftlich nicht. Aber hier ist eine Situation entstanden, dass eine Wissenschaft auf Modellen glaubt, etwas zu beweisen. Und wenn man sich die Dinge ansieht, dann sind diese Grundlagen für diese Aussagen, wo 97% der Wissenschaftler übereinstimmen, so gehalten, dass jeder Wissenschaftler zustimmen muss, weil nämlich nichts wirklich Konkretes und wirklich Beweisbares damit drin ist. Und jeder muss dabei nicken, weil nur allgemeines, ich sage mal, Blabla dort drin steht. Und ich bin sofort bereit, diese menschengemachte Klimakatastrophe sofort anzuerkennen. Ich lehne sie gar nicht ab, weil es keine Glaubensfrage ist, sondern ich möchte gerne wirklich einfach mal Beweise sehen und nicht nur irgendwelche Modelle, die dahinter stehen. Und die sind aus meiner Sicht ideologisch. Zumal die reinen Zahlen, Daten, Fakten, die wir sehen, zu anderen Schlüssen kommen lassen. Aber auch die kann ich nicht beweisen. Deshalb würde ich auch nie behaupten, dass es das nicht gibt.
Jo, und dieses Bündnis, was Boris Johnson jetzt schließt, das ist eines von vielen mit Bill Gates. Also 200 Teilnehmer waren bei der Konferenz anwesend, heißt es. Mit der Stiftung von Bill Gates, also Bill und Melinda, wurde eine Partnerschaft in Höhe von 400 Millionen Pfund vereinbart. Das Geld, das je zur Hälfte von der Gates-Stiftung und der britischen Regierung investiert werden soll, fließe in die Entwicklung der, so heißt es wörtlich, nächsten Generation von bahnbrechenden, sauberen Energietechnologien. Und zu solchen Projekten gehören neue Windparks und es geht auch um die Expansion des Lebensmittellieferdienstes in Großbritannien. Auch da, also Getir, ein türkisches Unternehmen, soll ausgebaut werden. Auch RWE ist dabei, hat auch an der, also der deutsche Energiekonzern, hat auch an der Investorenkonferenz in London teilgenommen. Und in den nächsten 10 Jahren werde RWE den Ausbau der Windenergie in ganz Großbritannien beschleunigen, hat das Unternehmen angekündigt. Und da sollen bis 2030 ungefähr 15 Milliarden Pfund in neue grüne Technologien und Projekte in Großbritannien fließen. Andreas, wir haben ja hier über Windenergie auch schon öfter gesprochen. Nicht nur Gutes ist darüber zu berichten, sondern viel Kritisches. Und damit meine ich jetzt nicht, aber eben doch auch eine Selbstmordmaschine für viele Vögel. Aber wir wissen, dass eben die Energieverringerung dadurch, die Umweltverringerung nicht vorangetrieben wird, sondern vorangetrieben wird. Ich weise jetzt nochmal darauf hin, dass diese Windräder ja keine sehr lange Lebensdauer haben und dass der Rückbau äußerst kompliziert, äußerst energieschädlich und umweltschädlich ist und vor allem eben bleibende Schäden hinterlässt.
Ja, das gilt vor allem für die Verbundstoffe der Flügel, die man eben nicht recyceln kann, sondern die werden geschreddert und einfach in die Erde verbuddelt. Und die alten Windkraftanlagen, die alten Betonsockel hatten, die eigentlich auch zerstört werden hätten müssen beim Rückbau, die bleiben einfach in der Erde liegen und da wird Erde rübergekippt und dann bleibt da dieser riesen Betonblock unter der Erde einfach liegen und versiegelt dort die Erde. Wenn das umweltbewusstes Handeln ist, dann frage ich mich, was man damit eigentlich meint. Also hier sieht eigentlich die Hauptproblematik an. Mir fehlt immer die entscheidende Frage nicht, wo kommt der Strom her, den wir brauchen, sondern wo geht der Strom hin, den wir angeblich brauchen. Würden wir eine nachhaltige Wirtschaft tatsächlich anvisieren und würden keine Obsoleszenzen einbauen, dass die Produkte regelmäßig kaputt gehen, damit die Leute wieder neu kaufen können oder kaufen müssen. Das ist das alte System. Dann bräuchten wir bei weitem nicht so viel Energie. Wenn ich dran denke, an meine Kindheit oder an meine Jugend oder als junger Mann noch, da gab es Radio- und Fernsehtechniker, da hat man die Dinge alle noch repariert. Heute wird alles weggeschmissen und neu gebaut. Also die Umweltoma als Umweltsau zu bezeichnen, ist wirklich eine völlige Verkehrung im Verhältnis zur heutigen jungen oder aktuellen Situation, wie dort rumgemüllt wird. Wenn ich mir ansehe, Extinction Rebellion, Fridays for Future Aktionen, die da stattfinden und die gehen dann anschließend vom Platz weg und da liegen dann hunderte von Kubikmetern an Müll von irgendwelchen Pappdingern, von irgendwelchen Fastfood-Ketten und so weiter und so fort und Dosen und was auch immer. Wenn das die umweltneue Aktion ist und die Richtung ist, dann habe ich das wirklich nicht verstanden.
Wahrscheinlich nicht nur du nicht. Also Boris Johnson sagte auch gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass trotz der Spannungen mit China auch Investitionen aus der Volksrepublik nicht abgelehnt würden, denn China sei inzwischen ein gigantischer Teil unseres Wirtschaftslebens und wird das auch lange sein, Zeit unseres Lebens, sagt er. Also da werden dann auch keine großen Unterschiede gemacht. Damit wollen wir das Thema Großbritannien erstmal schließen und wollen unseren Blick Richtung Deutschland und EU wenden. Für diesen Kontinent heißt es ja ähnlich eben auch wie für Großbritannien, dass es ein düsterer und kalter Winter werden könnte, weil wir ein Energieproblem haben. Und damit kommen wir jetzt zu dem wichtigen Thema der Energieversorgung für den kommenden Winter. Wir haben vor 2 Tagen über Wladimir Putin gesprochen, der auf der russischen Energiewoche verlauten lassen hat und sehr deutlich sogar zum Ausdruck gebracht hat, dass Russland genügend Gas hätte, um die EU, um Europa zu versorgen. Aber um das tun zu können, müsse die EU überhaupt erst einmal Strom anfragen. Es sei aber bislang bei ihm noch nichts eingegangen, was in diese Richtung deute, sondern im Gegenteil, man blockiere Nord Stream 2, was ja auch eine Möglichkeit ist, Europa ein bisschen wärmer zu bekommen. Die Gasspeicher Europas sind nicht gefüllt, das heißt, sie sind auf bemerkenswerte Weise jetzt im Oktober leer, also sie sind nicht ganz leer, aber über die Zahlen wird immer ein bisschen spekuliert, zwischen 60% und 75% seien sie gefüllt, heißt es. Und gerade ereilte uns die Nachricht, dass Annalena Baerbock, das ist die Völkerrechtlerin, die ja Kanzlerkandidatin war, du erinnerst dich?
Ja, ja, ganz große Frau.
Die ist jetzt ganz klar gegen eine Betriebserlaubnis für Nord Stream 2 und sie plädiert dafür, dass eben dieser Ostsee-Erdgas-Pipeline vorerst keine Erlaubnis erteilt wird. Denn nach europäischem Energierecht müsse der Betreiber der Pipeline ein anderer sein als derjenige, der das Gas durchleitet, hat sie gegenüber der Funke Mediengruppe gesagt. Und sie sagt, solange das ein und derselbe Konzern ist, darf die Betriebserlaubnis nicht erteilt werden. Und im selben Zuge warf Frau Baerbock Russland ein Pokerspiel vor, mit den Energiepreisen zu jonglieren. Und sie mahnte, wir dürfen uns nicht erpressen lassen. Das ist spannend, dass wieder dieses alte Kampf- und Hass-Wording gegen Russland geäußert wird, obwohl ja im Prinzip Deutschland und auch die EU im Moment überhaupt nichts mehr in der Hand haben, um eigentlich dafür zu sorgen, dass die Bürger in Europa im Winter warm sitzen. Wie erklärst du dir das?
Ja, also ich glaube, Frau Baerbock plappert da einfach etwas nach, was sie irgendwo gehört hat und auch nicht durchdrungen hat. Aber das finde ich auch gar nicht weiter wild, da brauchen wir gar nicht drauf eingehen. Vielleicht sollten wir mal die Lage der Gasgeschichte erstmal in Gang bringen.
Ja, machen wir sofort. Ich möchte hier diesen Artikel kurz zu Ende bringen. Dann kommen wir direkt da drauf. Andreas, Russland hatte ja von Deutschland mehrfach jetzt eine Zertifizierung der Pipeline noch vor der Frist am 8. Januar verlangt, mit Blick auf die Notlage, in die Europa hineinläuft. Und die Bundesnetzagentur prüft und prüft und prüft den Antrag auf eine Zertifizierung. Und dabei geht es insbesondere darum, heißt es offiziell, ob die Betreiber die EU-Regeln zur Entflechtung einhalten, wonach die Produktion und der Transport von Gas getrennt sein müssten. Also das hat Frau Baerbock damit ganz gewiss auch gemeint. Und nun ist es so, dass hier in diesem Artikel von Welt Online durchaus bereits kritisch berichtet wird über dieses Einheitswording gegen Russland. Es heißt hier in dem Weltartikel, der russische Botschafter in Deutschland, Sergei Netschajew, erwartet nach eigenen Angaben, dass die kommende Bundesregierung an der Erdgasfernleitung festhalten wird. Wörtlich sagt er, das Projekt entspricht den Interessen der deutschen Wirtschaft und der Bevölkerung. Es garantiert die Energiesicherheit. Außerdem sei es ein Projekt mehrerer europäischer Länder. Erdgaslieferungen seien kein politisches Druckmittel für Russland, sondern ein gutes Geschäft für alle Beteiligten, zitiert ihn die Welt. Und Personen, die dem staatlichen Gaskonzern Gazprom und dem Kreml nahestehen, werden hier auch zitiert, sie hätten signalisiert, dass die europäischen Verbraucher nur dann mit zusätzlichen Gaslieferungen zur Linderung ihrer derzeitigen Energieknappheit rechnen können, wenn sie zu einer Gegenleistung bereit sind, nämlich der behördlichen Genehmigung für den Beginn der Lieferungen durch die Pipeline. Jetzt Also ich meine, die Russen gehen wirklich Europa sehr entgegen, wenn sie jetzt sogar diese eigentlich ganz normale und auch notwendige Zertifizierung als eine Art Gegenleistung bezeichnen.
Ja, also was ich nicht verstehe, ist, dass hier offenbar die Brisanz für die Menschen völlig ignoriert wird von der westlichen Politik. Stellen wir uns einen Menschen vor, der an einem starken Wassermangel leidet, also dehydriert ist, maximal dehydriert und vor einem Kollaps steht. Und jetzt bekommt er ein großes Glas Wasser dorthin gestellt, das ist zwar da, aber er muss das Wasser durch einen ganz, ganz dünnen Strohhalm jetzt reinziehen. Und es kommt jetzt wirklich darauf an, dass er so schnell wie möglich die Flüssigkeit bekommt. Und jetzt muss er die immer durch diesen dünnen Strohhalm durchziehen. So ungefähr funktioniert das Prinzip einer Pipeline. Das heißt, selbst wenn die Gasreserven in Russland sind, dann kann man die nicht einfach rüberschütten wie aus einem Eimer, sondern das muss durch diesen dünnen Strohhalm eben halt durch die Ostsee laufen. Und wer das nicht erkennt, dass der Stromverbrauch größer sein kann, der Gasverbrauch größer sein kann, als nachgeliefert werden kann, und dann kommt es zum Kollaps und dann gibt es eben halt Erfrierungstote in Deutschland. Das kann doch nicht wahr sein, dass auf diesem Niveau diskutiert wird. Ja, damit Frau Baerbock, die dann sagt, es muss getrennt sein, die Betreibergesellschaft, die das Gas liefert, und dann die Pipeline-Gesellschaft. Ich meine, wenn wir uns angucken, wie die Kartellämter in Europa arbeiten, wo alles zusammengebastelt wird, jeder mit jedem direkt zusammenhängt, es überhaupt keine Trennung mehr gibt, nicht einmal mehr eine Gewaltenteilung in der Politik gibt es in diesem Totalitarismus. Also da geht dann ja wirklich der Hut hoch, wenn man so einen Unsinn hört.
Ja, und ich finde sehr auffällig, dass Springer, also Axel Springer, hier als Welt Online durchaus pro-russische Positionen hier in diesen Artikel mit hinein nimmt und eben nicht jetzt mit dem Bashen beschäftigt ist. Und hier wird noch Konstantin Kossatschow, ein führender kremlnaher Abgeordneter im Oberhaus des Parlaments, zitiert. Er sagt, wir können nicht zur Hilfe eilen, nur um Fehler zu kompensieren, die wir nicht begangen haben. Wir erfüllen alle unsere Verträge, alle unsere Verpflichtungen. Alles, was darüber hinausgeht, sollte Gegenstand zusätzlicher, freiwilliger und für beide Seiten vorteilhafter Vereinbarungen sein. Und der Betreiber der Pipeline hatte Anfang der Woche erklärt, dass der erste Strang mit sogenanntem technischem Gas gefüllt und betriebsbereit sei, es jedoch erst nach Erteilung der behördlichen Genehmigung befördert werden könne. Und diese Ankündigung erfolgte nur wenige Stunden, nachdem die europäischen Gaspreise durch die Nachricht in die Höhe geschnellt waren. Gestern hat Gabor Steingart bei seinem Morning Briefing Folgendes zum Thema Energieversorgung in Europa und in Deutschland in seinem Ankündigungstext geschrieben. Die womöglich größte Fehlentscheidung der deutschen Politik war der Ausstieg aus der Atomenergie. Die Angst vor einem deutschen Tschernobyl und die nicht triviale Frage der atomaren Endlagerung führten im Juni 2011 zu einem abrupten Ausstiegsbeschluss des Deutschen Bundestages, der nun exekutiert wird. Das Ergebnis? Der deutsche Energiemix wird schmutziger, weil Kohle und Gas und nicht Sonne und Wind die Kernenergie ersetzen. Deutschland wird nach dem vollendeten Atomausstieg rund 70 Millionen Tonnen klimaschädliches CO2 zusätzlich ausstoßen. Und der Staat muss den Energiekonzernen 2,43 Milliarden Euro als Entschädigung zahlen. Er resümiert, Deutschland wird immer stärker zum Energieimporteur und muss nun den Atomstrom der Franzosen und das Gas aus Russland für teures Geld einführen. Und in diesen Kontext passt auch eine Äußerung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Wir hatten das kurze Video gestern eingestellt. Es stammt von der letzte Woche stattgefundenen russischen Energiewoche, wo er sich den Themen gestellt hat. Und da sagt er eben zu diesem wirklichen Dilemma in Deutschland, womit wollen Sie in Deutschland heizen? Gas wollen Sie nicht? Kernenergie wollen Sie auch nicht? Wollen Sie etwa mit Holz heizen oder was?
Ja, das war eine sehr amüsante Aussage von ihm. Und die Leute, die ihm dann zuhörten in dieser Pressekonferenz oder was das für eine Veranstaltung war, haben lauthals gelacht, weil er dann eben halt sagte, also wir haben das Gas, wir haben auch die Möglichkeiten eben halt für Europa zu sorgen, dass es warm wird. Aber sie lehnen ja alles ab. Und wenn sie dann mit Holz arbeiten wollen zum Heizen, das haben wir übrigens auch, sagt er, in Sibirien. Und wir könnten Europa dann auch letztendlich mit Holz aus Sibirien mit Holz beliefern, damit die Europäer es warm haben. Also sie kommen irgendwie um Russland gar nicht rum. Also das ist schon wirklich ganz lustig gewesen in dieser ernsten Situation. Ich möchte aber trotzdem dem Gabor Steingart und auch diesen Aussagen da zu bedenken geben. Ich halte ehrlich gesagt wenig von der Atomenergie, weil immer noch die Endlagerung nicht gelöst ist. Es gibt zwar neue Modelle und ich finde es auch okay, mit diesen sogenannten ganz kleinen Mini-Kraftwerken etwas zu verändern, aber ich bin da sehr vorsichtig. Das Entscheidende ist, die Energie, die man wirklich nicht verbraucht, ist die beste Energie und die können wir einsparen, aber nicht bei den Menschen in Form von Konsum, denn ein Mensch braucht nun einmal Wärme, sonst kann er nicht überleben, aber in Form von sinnloser Produktion durch diese Obsoleszenzen. Ich will da nochmal drauf eingehen, weil das wirklich dieser Punkt ist, der überhaupt nicht diskutiert wird. Diese Massenüberproduktion, die immer noch stattfinden, auch wenn man uns das Gegenteil sagt, hier liegen ja eigentlich die Ursachen.
Ich erinnere mich, du hast doch auch Fotos von diesen kilometerweiten Feldern, auf denen nagelneue, aber schon seit Jahren dort gelagerte, ungenutzte Autos zu sehen sind.
Ja, ich habe da ganze Vorträge drüber gehalten. Überall auf der Welt stehen diese großen Halden. Auch Flugzeuge auf großen Halden stehen überall.
Vielleicht kannst du mir mal ein paar Fotos nachher geben, dann würde ich euch die mal einstellen. Wir kommen jetzt hier zu einer sehr brisanten Nachricht, beziehungsweise zu einer brisanten Recherche, Andreas, von dir. Denn diese Energieversorgung Europas, die ist eben nicht nur aus der Sicht Russlands zu betrachten, sondern da gibt es noch ganz andere Players, auf die sich die EU offenbar verlassen hat und von denen sie jetzt verlassen worden ist. Und die EU-Beamten haben sich ja gezwungen gesehen, inzwischen zuzugeben, dass Russland nicht die Schuld an der Gaskrise trägt und haben begonnen, nach neuen Quellen zu suchen für Gas. Und da war die letzte Hoffnung der EU Katar. Denn bis vor kurzem hatte das Land ehrgeizige Pläne verkündet, um Gazprom aus dem EU-Markt zu drängen. Und im letzten Moment gab dann jedoch Doha zu, dass es gar nicht in der Lage sei, Europa zu helfen. Was ist da schiefgelaufen? Was steckt dahinter, Andreas?
Ja, also Doha ist übrigens die Hauptstadt von Katar, für diejenigen, die das jetzt nicht zuordnen können, gleich so schnell. Ich habe mir mal Gedanken gemacht und mir einfach mal angesehen, wie ist eigentlich die weltweite Gasproduktion aufgebaut. Der größte Gasförderer der Welt sind immer noch die USA, die mit 921 Milliarden Kubikmetern Gas pro Jahr 23% des Marktanteils ausmachen. Und dann kommt an zweiter Stelle auch schon bereits Russland mit 679 Milliarden Kubikmetern. Das sind 17% des Weltmarktes. Und an dritter Stelle erst kommt der Iran mit 244 Milliarden Kubikmetern. Das sind 6% der Weltproduktion. Aber dann kommt schon Katar, und dann habe ich sie auch gleich durch, mit 178 Milliarden Kubikmetern. Das sind 4,5% der des Weltmarktes. Übrigens, Kanada liegt mit 173 Milliarden etwas weniger, auch bei 4,5 an sechster Stelle. Exportiert übrigens mehr Erdgas, als es verbraucht. Das ist auch interessant, also in Kanada ist die Kälte nicht zu erwarten. Der Löwenanteil der Ausfuhren entfällt auf die USA und da sind sie auch gebunden durch Verträge. Kommen wir auf Katar zurück, wo die Europäer sich drauf bezogen haben. Katar liefert mehr als 72 Millionen Tonnen an asiatische Länder, vor allem China und Japan, die dann ihre Wirtschaft, die jetzt gerade nach den Pandemie-Maßnahmen-Schäden, die jetzt stattgefunden haben, wieder aufbauen. Und die EU erhält weniger als 32 Millionen Tonnen, also weniger als die Hälfte dessen, was die asiatischen Länder bekommen. Katar kann aber jetzt die Kapazitäten nach Europa nicht erhöhen. Und darüber sind die EU-Beamten so wahnsinnig erschüttert, weil sie offenbar keine Experten haben, die das hätten vorher checken können. Da erstens die Verflüssigungsanlagen am Limit sind in Katar und nicht gesteigert werden können Und es gibt auch keine benötigte weitere Pipeline. Die müsste nämlich durch Syrien laufen. Und das ist natürlich aufgrund der Sicherheitslage dort sehr schwer zu bauen. Also da fällt also dem Westen die Syrien-Politik quasi wirklich auf die Füße. Wir nennen sowas ja nach den grünen Büchern im Lichte der Wahrheit betrachtet Wechselwirkung. Interessanterweise kündigte Doha aber seine Absicht an, diese Flüssiggasproduktionskapazitäten gemeinsam mit dem Iran, und jetzt kommt's, in Richtung Osten erheblich zu steigern. Denn da wurde ein sogenanntes North Field erschlossen. Das wäre bei einer Umsetzung dieses Projektes eine Steigerung der Gaslieferung in den Osten um 33 Millionen Tonnen zusätzlich. Also mehr als die EU zurzeit gesamt erhält, wollen sie erhöhen. Jetzt interessanterweise Katar und Iran. Also ich empfinde hier eine regelrechte Ächtung Europas, aber da sehe ich vor allem die EU-Kommission in der Verantwortung durch ihre völlig verfehlte Politik, reden wir ja oft drüber. Wer soll also das Gas denn liefern, damit die Europäer im Winter nicht erfrieren können? Das ist ja die Frage. Erfrieren müssen natürlich. Dieses amerikanische Gas wird dann an die Europäer geliefert, und zwar nur dann, wenn diese sich bereit erklären, es zu höheren Preisen als bisher zu kaufen. Das heißt, die wollen einfach Kohle machen. Das ist ganz, übrigens ganz normal. Das, was man den Russen vorwirft, ist das, was der Amerikaner schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten praktiziert. Das ist relativ einfach. Kanada kann nicht liefern, weil die sind an die Verträge durch USA gebunden. Und Norwegen und Algerien sind am maximalen Limit der Lieferkapazitäten. Also da läuft es schon. Also es bleibt für Europa eigentlich nur Russland übrig. Und es wäre im Prinzip auch möglich, den Gasbedarf in Europa durch Russland zu bedienen, um eine Notlage zu verhindern, in denen dann Menschen erfrieren müssten. Auch wenn Frau Baerbock das jetzt nicht versteht und sagt aus irgendwelchen anderen Dingen heraus, wir dürfen auf gar keinen Fall mit den Russen da zu starke Geschäfte machen. Es treten drei Probleme auf. Erstens, selbst wenn Russland jetzt als Lieferant in Frage käme, Russland muss seine eigenen Lagerstätten füllen, denn wir haben das Problem eines harten Winters gehabt. Ich rede von dem vorherigen Winter und dem Sommer, wo sehr viel Gas verbraucht wurde und es fiel eine große Kompressoranlage aus in Russland. Aus diesem Grunde müssen jetzt die eigenen Kapazitäten aufgefüllt werden. Zweitens, das russische Energieministerium schätzt die Gasunterdeckung, die Europa hat, bei ca. 25 Milliarden Kubikmeter. Und es ist völlig unrealistisch, eine solche große Gasmenge noch vor dem Jahreswechsel über Nord Stream 2 zu transportieren. Denn die Jahreskapazität beträgt gerade mal 55 Milliarden Kubikmeter. Aber Nord Stream 2 könnte einen Teil zumindest des Problems lösen. Aber dann sollte man so schnell wie möglich die Zusage machen, dass sie anfangen können. Das wird durch Leute wie Frau Baerbock aber dann verhindert. Drittens, Brüssel zögert die Zertifizierung der Pipeline hinaus und hat nicht die Absicht, sie aus dem dritten Energiepaket herauszunehmen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das führt dazu, dass Nord Stream 2 sowieso nur mit halber Kapazität betrieben werden soll. Also der Irrsinn nimmt hier wirklich immer mehr Formen an. Also Russland kann derweil natürlich völlig entspannt sein, denn die haben gar keine Probleme, ihr Gas nicht abgenommen zu bekommen. Asien und die Türkei stehen in der Reihe der Kaufwilligen. Und auch einige ausscherende EU-Staaten, die sich Sorgen um ein frierendes Volk machen, die gibt es nämlich auch. Denken wir an Serbien oder Ungarn, die eigene Verträge zur Gaslieferung aus Russland gezeichnet haben, unter der Umgehung des ukrainischen Gebietes, nämlich durch diese türkische Pipeline. Brüssel versucht dagegen, Nord Stream 2 regelrecht zu fesseln und schießt sich damit komplett selbst ins Bein und lässt die Speicher der EU-Staaten garantiert unterbefüllt zurück. Ja, und sie sucht jedoch weiterhin im Ausland nach den Verantwortlichen für die interne Situation der EU. Also die Schuld liegt wieder woanders, im Zweifel immer Putin, das passt immer. Ich kann dieses Taktieren der EU, ehrlich gesagt, jetzt nur noch als wirklich menschenverachtendes Verhalten gegenüber den Bürgern der EU interpretieren. Im wahrsten Sinne des Wortes ist es eine sehr eiskalte Politik.
Oh ja, das, so könnte man es beschreiben. Andreas, es gibt ja jetzt in der deutschen Wirtschaft schon auch Widerstand, nämlich man sagt, man habe die Nase voll von dem Klimadirigismus der EU und gerade vor dem Hintergrund ausufernder Energiepreise und diesen drastischen regulatorischen Vorgaben aus Brüssel, aber eben auch aus Berlin, werden die Unternehmen mehr und mehr unter Druck gesetzt und spüren bereits die wirtschaftlichen Folgen dieser Klimaagenda auf ihr eigenes Geschäft. Und jetzt haben sich deutsche Autozulieferer, aber auch andere Institutionen zusammengetan in einem an die Automobilindustrie und die Bundesregierung gerichteten Brandbrief, haben sie gewarnt vor einem Kollaps der Lieferkette in der Automobilindustrie. Wörtlich heißt es, zerstörerische Markthemmnisse, chipmangelbedingte Produktionsstopps und drastisch gestiegene Energiekosten werden für Zulieferer zum ruinösen Mix und gefährden den Standort Deutschland. Das sagt zum Beispiel der Geschäftsführer des Industrieverbandes Blechumformung, Bernhard Jacobs. Und der hat das gemeinsam mit dem Industrieverband Massivumformungen, dem Deutschen Schraubenverband und dem Verband der deutschen Federnindustrie verfasst. Mhm. Das heißt, das ist jetzt ein Aufstand mehr oder weniger, aber der kommt schon ein bisschen spät, ne?
Ja, es kommt sehr spät, aber das liegt natürlich daran, dass die mittelständischen Betriebe sowieso mächtig unter Druck standen, nämlich im Rahmen der Globalisierung unter dem billigen Ausland. Das kann man diesen Managern nicht einmal verübeln. Aber sie merken jetzt natürlich die Auswirkungen. Und wenn die großen Konzerne, wie zum Beispiel Mercedes-Benz, also nicht Mercedes-Benz, sondern in diesem Moment die Daimler AG, beispielsweise angefangen mit der Lkw-Transportsparte. Das heißt, die Bleche, die jetzt gebogen wurden und gebördelt wurden in irgendwelchen Zuliefererbetrieben und die ganzen anderen Zuliefererbetriebe, die in Deutschland sitzen, die haben natürlich jetzt auch Angst um, das sind ja mittelständische Betriebe, um weitere Aufträge. Und wenn wir wissen, dass der Mittelstand der größte Arbeitgeber ist, nicht die Großindustrie, sondern die mittelständischen Betriebe, auch die größten Steuerzahler sind, die nicht nur die verdienten Politiker bezahlen, sondern auch die Sozialleistungen beispielsweise aufbringen, dann ist das natürlich hier ein wirklich zusammenhängendes Bild, was hier steht. Ja, die Leute fangen jetzt an, dagegen anzugehen, aber ich glaube, der Point of No Return ist jetzt überschritten. Wir müssen jetzt ganz neue Wege gehen und nicht versuchen, die alten Wege irgendwie zu reparieren, um sie wieder instand zu setzen, wieder unter, ich sag mal, Inanspruchnahme vieler neuer Opfer, die da geschaffen werden. Das kann es nicht sein.
In diesem Artikel hier von den deutschen Wirtschaftsnachrichten heißt es, notwendig sei jetzt ein Schulterschluss zwischen Automobilindustrie und Zulieferern, haben die Verbände verlangt. Außerdem müsse der Staat dringend einspringen, um die Energiekosten für die Unternehmen zu begrenzen. Wörtlich, wer die Zulieferer jetzt allein lässt, gefährdet den Standort Deutschland. Was sagst du denn dazu?
Ja, das ist jetzt die Forderung. Das ist natürlich eine Notfallsituation, die wir haben bei mittelständischen Betrieben, genau wie bei den Arbeitnehmern. Im Zweifel wird dann der Staat gerufen, weil man nicht mehr weiter kann. Das Problem ist, dass der Staat diese Probleme verursacht hat, weil Staat und Wirtschaft nicht getrennt sind. Das ist ganz wichtig. Rahmenbedingungen in Form von Gesetzen, die müssten ausreichen, damit dann ordnungsgemäß auch Unternehmertum überhaupt gefördert wird. Denn nur dadurch entstehen auch Innovationen, übrigens auch Verbesserungen in Sachen Umweltschutz. Das sind ja all die Dinge, die da letztendlich eine große Rolle spielen. Also ich sehe da momentan eine Verwerfung, die immer deutlicher wird. Genau genommen sind das Hilfeschreie von Ertrinkenden, so kommt es mir mittlerweile vor. Und es war von vornherein klar, dass das Wasser steigen wird.
Hier werden die rapide gestiegenen Energiekosten in erster Linie, also in diesem Brandbrief, als eine Konsequenz bezeichnet der in Deutschland und Europa von der Politik verfolgten Klimaagenda, die sich eben im Energiesektor in einer bewusst herbeigeführten Verteuerung fossiler Brennstoffe und Energieträger materialisiert. Und so habe sich jetzt der Preis für CO2-Emissionszertifikate im europäischen Handel seit Jahresbeginn fast verdoppelt. Und in Deutschland verstärkt die zu Jahresbeginn eingeführte Sondersteuer auf CO2 für die Branchen Industrie und Wohnen darüber hinaus die allgemeine Teuerung im Energiesektor sogar noch weiter. Andreas, aber nicht nur diese Themen werden da angeschnitten, sondern jetzt heißt es, dass auch in der Luftfahrtbranche die Sorgen zunehmen wegen der konkreten Folgen der Klimaagenda. So gehen Gewerkschaften und Unternehmen aus der Branche inzwischen gemeinsam gegen befürchtete Wettbewerbsnachteile für europäische Airlines vor, die aus ihrer Sicht aus den geplanten schärferen Klimaschutzregeln in der Europäischen Union resultierten. Und die EU hatte ja gefordert, dass Fluglinien Großbritannien künftig noch mehr Geld für den Kauf von CO2-Emissionsrechten bezahlen müssen. Und in diesem gemeinsamen Papier fordern Gewerkschaften und Verbände nun, die CO2-Emissionen pro Passagier bei Zubringerflügen zu Langstreckenverbindungen im EU-Emissionshandelssystem herauszurechnen. Und auch die Pflicht zur Beimischung des noch sehr teuren CO2-freien synthetischen Kraftstoffes beim Kerosintanken solle weiterhin auf innereuropäische Flüge beschränkt bleiben, bis es eine internationale Regelung dazu gäbe, die dann auch außereuropäische Airlines mittragen. Heißt ja auch im Klartext mit anderen Worten, dass die EU weltweit eine exaltierte Sonderrolle spielt, die inzwischen auch von europäischen Unternehmen deutlicher erkannt wird, weil es nämlich jetzt wehtut. Und die Welt, wie wir ja auch manchmal schon so aus anderen Ländern, aus Mainstream-Medien zitiert haben, etwas mitleidig lächelnd auf den Eifer der Deutschen und Europäer schaut.
Ja, es ist schwierig, diesen verhedderten Irrsinn, dieses Knäuel des Wahnsinns so zu entflechten, dass es der Normalbürger überhaupt noch halbwegs zuordnen kann, was hier überhaupt abläuft. Also diese ganze Klimadebatte noch einmal ist ganz wichtig, dass das Klimanarrativ grundsätzlich in Frage gestellt werden muss, aber niemand tut es. Ob das Unternehmer sind, Zuliefererbetriebe oder so etwas, niemand traut sich, dieses Narrativ allein in Frage zu stellen. Das ist aber die Ursache, das ist letztendlich die Grundlage, das sind die Annahmen, auf die all diese Dinge aufgebaut sind. Solange das nicht angesprochen wird, werden wir zu keinem Ergebnis kommen. Vielleicht kommen wir ja sogar zu einem Ergebnis, das ist sogar so stimmt mit diesem menschengemachten Klimawandel, aber dazu muss erstmal eine wissenschaftliche Arbeit stattfinden. Stattdessen hat man einen neuen Markt entwickelt, die CO2-Zertifikate. Und diese ganzen Dinge, die jetzt ins Unermessliche steigen, was bedeutet das eigentlich? Finanzhändler, Börsenmakler verdienen jedes Mal eine Provision, wenn diese Zertifikate von einem zum anderen übergehen. Eine reine Pseudowirtschaft, die aus dem Leben herausgehoben wurde und diese Gelder, diese CO2-Zertifikate oder die CO2-Besteuerung, die geht dann in den Bundestag ein, aber nicht um die Umweltschutzmaßnahmen in irgendeiner Form aufzubauen oder die Umwelt zu retten, sondern damit wird der aufgeblähte Bundestag finanziert mit den ganzen Experten, die da sitzen und 709 waren noch nicht genug, deshalb kommen ja noch mehr mit dazu. Das heißt, die Staatsquote wird darüber finanziert. Es dient nicht einmal der Umwelt und dieser ganze Irrsinn, wenn man den von Grunde auf aufzäumt, dann erkennt man, dass der Wahnsinn schon in den Annahmefehlern liegen. Keine Umwelt wird besser, keine Situation wird sich verbessern auf der Erde, keine Pflanze wird dadurch mehr leben können oder Tiere oder sonst etwas, aufgrund der Tatsache, dass wir einen CO2-Zertifikatehandel haben, der mit ultraschnellen Superrechnern in irgendwelchen Börsen in klimatisierten Räumen hin und her geschachert werden, damit die Leute überhaupt noch irgendetwas zu tun haben, während eine Mehrwertschaffung in Form von Wirtschaft, die nämlich etwas schafft, das fällt dann hinten runter.
Danke für diese Einordnung, Andreas. Der von dir geschätzte französische Autor und Journalist Thierry Messon hat einen beachtlichen Artikel veröffentlicht. Die Überschrift dazu hat er folgendermaßen formuliert: Das westliche Wirtschaftssystem nähert sich seinem Ende. Das ist etwas, worüber wir ja hier auch schon öfter gesprochen haben, aber hier ist das sehr dezidiert ausgedrückt. Er sagt, die Herstellung von Gütern bietet im Westen keine Existenzgrundlage mehr, während China zur Werkstatt der Welt geworden ist. Nur die Kapitalbesitzer verdienen Geld. Und zwar viel Geld. Das System steht am Rande des Zusammenbruchs, so sieht Thierry Messon das. Und jetzt ist die Frage, können denn diese Großkapitalisten ihr Vermögen eventuell gemeinsam retten? Oder wie geht das Ganze aus? Denn offenbar ist es ja so, dass wir vor diesem westlichen Zusammenbruch stehen. Vielleicht ist es auch der Zusammenbruch des Finanzsystems, wie immer man es bezeichnen möchte. Du hast dir dazu Gedanken gemacht und dir mal so einige Fakten zusammengetragen.
Ja, Thierry Messon ist wirklich ein ganz großer. Das muss man einfach so. Ich empfinde ihn so, weil er viele Impulse gibt. Übrigens auch, wenn ich mit manchen Dingen nicht einverstanden bin, das finde ich auch immer sehr wichtig. Dieser Respekt und das Schätzen von Denkern ist für mich immer ganz wichtig. Ja, du hast es gerade gesagt, es geht um viel Geld der Kapitalbesitzer und die westlichen potenziellen Leistungsträger wie Ingenieure oder Arbeiter, die fallen hinten runter und hängen am Tropf. Und dieser Vorgang führt zu sichtbar übrigens zu einem Trend der Massenverarmung der Menschen. Das erleben wir jeden Tag. Es ist die Folge des Kampfes aus meiner Sicht der spekulativen Staaten gegen die produktiven Staaten. Hatten wir gerade bei den CO2-Zertifikaten. Da wird keiner satt von, aber alle haben zu tun. Das westliche System, ich will es mal so sagen, wie wir es kennen, nähert sich einem Finale. Übrigens kein Untergang, sondern ein Neuanfang. Finale kann auch ein Neuanfang sein. Das Problem der Großkapitalisten ist wirklich nur noch die Rettung ihres Vermögens. Und die Politiker, das wissen wir, dienen genau diesem System und das Volk fällt hinten runter. Und dass die Politiker diesem System dienen, das erkennt man, wenn beispielsweise Großkapitalisten wie Gates sich mit Boris Johnson treffen und dann mal eben halt sagt, okay, ich gebe die Hälfte zu von den 400 Millionen Pfund und 400, die anderen Hälfte gibt dann eben halt der Staat Großbritannien dazu. Also so kann man die Lage kurz zusammenfassen. Es gibt da einen Vergleich, den man machen kann. Im Jahre 1929 stand die Welt in einer ähnlichen Situation. Die Hungersnot damals breitete sich nach der Krise von 1929 in den westlichen Ländern massiv aus und alle Institutionen waren bedroht und Banken zum Beispiel und sie überlebten nur dank des Zweiten Weltkriegs. Übrigens, die Frage der Nachhaltigkeit eines ökonomischen Systems ist nicht neu. Seit mehr als 200 Jahren stellen führende Wissenschaftler vor allem der Ökonomie die Frage, dass der Konsum die Massenproduktion nicht ewig rechtfertigen kann. Das ist unser täglich Brot, womit wir uns hier beschäftigen. Das kapitalistische Ende wurde vor allem aus der sozialistischen Ecke immer wieder vorausgesagt. Marx und so weiter geben sich da die Hand. Wir nähern uns im Moment einer ähnlichen Gefahr wie 1929. Die Produktion zahlt sich ja seit langem nicht mehr aus, da die ungleiche Geldverteilung den normalen Bürger als Konsumenten quasi aus dem Spiel genommen hat. Der hat ja kein Geld mehr, um irgendwas zu kaufen. Der Lebensstandard der Masse der Menschen sinkt ständig ab, sehen wir auch jeden Tag. Während der Reichtum einiger weniger Individuen nahezu explodiert, auch das ist unser Standardthema. Das System droht also erneut zusammenzubrechen wie 1929 und die Frage ist, ob es wieder eine schwere allgemeine Konfrontation geben könnte wie vor 80 Jahren. Ich denke da gar nicht an einen Krieg wie beispielsweise 1941, der ja dann richtig losbrach, sondern ich denke da an andere Formen auch von Kriegsführung. Damals in der Krise von 1929, und den Vergleich will ich hier gerne machen, waren sich die westlichen Eliten auch einig, dass sofort ein neues System gefunden werden müsse, weil sonst die Menschen an Hunger zugrunde gehen würden. Und man kennt ja den 24. Oktober 1929, für die, die ihn nicht kennen, das war der sogenannte Schwarze Freitag. Da gab es die Panik an den Börsen, bei denen sehr viele Menschen ihr gesamtes Vermögen nicht nur verloren hatten, sondern mit Schulden zurückgeblieben haben, weil sie mit fremdem Kapital, sprich Schulden aufgenommen haben, um damit an der Börse zu spekulieren. Übrigens ganz normale Bürger, nicht nur die Ultrareichen. Deshalb bin ich auch so kritisch momentan mit den Börsenspekulationen in Aktien. Und wenn ich sehe, dass Christian Lindner gerade sagt, wir können die gesetzliche Rentenversicherung retten, indem die Menschen anfangen, einen Teil ihrer Altersversorgung jetzt an die Börse reinzubringen, dann weiß ich nicht, ob das der richtige Moment ist. Okay, damals waren Millionen Arbeiter arbeitslos 1929 und erlebten nicht nur Elend, sondern sie hungerten sogar oft. Und die Völker gingen auch auf die Straße, so wie es auch zu erwarten sein könnte. Und damals haben die Polizisten sogar mit scharfer Munition in die Menschenmassen geschossen. Man kann nur hoffen, dass diese Gefahr erkannt wird und man sie dann auch zu eliminieren kann. Niemand hätte nur einen Pfifferling darauf gewettet, dass der Kapitalismus wieder auferstehen könnte. Stattdessen wurden zwei Modelle favorisiert, Stalinismus und Faschismus, also zwei sozialistische Modelle. Die Frage war eigentlich nur, wer seine Bevölkerung am besten ernähren könnte oder, um es aktuell in den Kontext zu bringen, vor dem Erfrieren retten könnte, wenn wir uns diese Gasgeschichte momentan mal ansehen. Aber weder der Stalinismus noch der sozialistische Faschismus kamen an den Zug. Und das ist wichtig. Am Ende müssen nämlich die Ökonomen immer vor dem Militär weichen. Das hat übrigens Thierry Messon sehr deutlich gebracht. Waffen haben immer das letzte Wort. Der vermeintliche Sieg der Sowjetunion und der Angelsachsen, also Amerika und England, gegen den Faschismus führte zur Zerstörung weiter Teile Europas damals. Und die USA waren nicht zerstört. Und so konnte der Wiederaufbau mit der Reaktivierung des amerikanischen Bankensektors inszeniert werden. Und das war die Wiederbelebung des Kapitalismus oder Korporatismus. Aber die Vereinigten Staaten haben jetzt Westeuropa damals wieder aufgebaut, nach 1945, ohne die Arbeiterklasse zu zerschlagen, weil man Angst hatte davor, dass sie sich der UdSSR zuwenden würden. Als dann aber die UdSSR 1991 zusammenbrach, war das Risiko weg und man musste auf die Arbeiter keine Rücksicht mehr nehmen. Und das führte dazu, dass die Produktion in den Vereinigten Staaten wieder gesunken ist und die Arbeitsplätze wurden dann nach China verlagert. Darüber reden wir ja die ganze Zeit, bis auf die Rüstungsproduktion natürlich. Die Mittelschicht des gesamten Westens begann damit den ganz langsamen Niedergang. Das erleben wir gerade. Mit US-militärischer Gewalt, und das versuchte man, die Macht irgendwie zu halten aus Sicht der USA, indem man auf der ganzen Welt Kriege anzettelte. Ob mit dem Argument des Terrors von 9/11 oder vielen Farbenrevolutionen, vorzugsweise in der arabischen Welt, das sei dahingestellt. Die US-Wirtschaft verkam also zu einem reinen Waffenexporteur. Und die US-Streitkräfte wurden genutzt, die weltweiten Rohstoffe und Energiequellen zu kontrollieren. Das war ja das Ziel der amerikanischen Armee. Die ganzen Jahrzehnte überall auf der Welt, in Arabien liefen die rum. Gut, dieser Versuch ist aber gescheitert, wie wir heute wissen. Der zweite Versuch durch Donald Trump war übrigens die Wiederbelebung des US-amerikanischen Präsidenten Trump, die amerikanische Produktion wieder im eigenen Land zu verankern. Aber der hatte sich ja mit dem Deep State angelegt und deshalb kam er damit natürlich auch nicht durch. Das war sein Problem und der Deep State hat das verhindert. Und aktuell läuft ein weiterer Versuch, die Pandemie. Der massive Lockdown gegen gesunde Bevölkerung, das findet ja statt, hat die Staaten, fast alle Staaten, in eine finale Verschuldung getrieben. Und eine totale Massenüberwachung der Menschen im Rahmen der Gesundheit steht jetzt auf dem Plan.
Naja, also du redest hier über das, was ja eigentlich Klaus Schwab, der Gründer des WEF und der Buddy von ganz vielen Milliardären, über die wir heute auch schon gesprochen haben, vorausgesagt hat in seinem Buch The Great Reset. Also das, was du hier darstellst, ist ja im Prinzip eigentlich nur die umgesetzte Prophetie.
Richtig, genau so ist es. Und diese geplanten Entwicklungen hat Klaus Schwab deutlich beschrieben. Und es gibt eine Schlussfolgerung von Thierry Messon. Er sagte zum Beispiel wörtlich, wir stehen eindeutig an der Schwelle zu einem gewaltigen Umbruch, der alle westlichen Institutionen hinwegfegen wird. Diese Katastrophe könnte materiell auf einfache Weise vermieden werden, indem der Anteil der Profitverteilung zwischen Arbeit und Kapital verändert wird. Das war Originalton Thierry Messon. Ich bin natürlich der Meinung, dass das nicht passieren wird, weil das Ende der Supervermögen und der Ultrareichen natürlich letztendlich bedeuten würde. Und ganz entspannt bauen in dieser Zeit, wo der Westen sich gerade selbst zerlegt, Russland und China, von den Massenmedien übrigens gar nicht argumentiert, die das offenbar gar nicht erkennen, langsam ihre Welt auf, ohne Hoffnung auf die Integration des Westens, der sich gerade eben halt auflöst. Das ist interessant. Und bei der erkennbaren politischen Inkompetenz des Westens, das sehen wir gerade in Deutschland ganz deutlich, ist es recht einfach zu erkennen, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Also es ist wirklich schwierig und Thierry Messon hat da einen hervorragenden Artikel geschrieben. Lest ihn euch gern durch.
Spannend finde ich an dieser Stelle, dass dieses Konzept des Sozialismus oder Kommunismus aus China, also ich meine, da wird ja gar kein Hehl daraus gemacht und man spricht die Dinge der kommunistischen Partei und die Ziele ganz offen aus, dass das natürlich in einem engen Zusammenhang steht mit einer massiven Überwachung der Bürger, mit einer massiven Einschränkung der Freiheitsrechte, mit einem massiven sozialen Umbau der gesamten Menschheit. Und wie würdest du das jetzt resümieren? Ist die Gefahr, die wir hier besprechen, zu spät erkannt? Ist es zu spät? Kann man noch etwas machen? Oder muss man tatsächlich auf das warten, was man den absolut großen Zusammenbruch nennt?
Ich sehe das also von Untergang, die Stimmung, die lasse ich gar nicht erst aufkommen, weil die auch ungerechtfertigt ist. Es heißt ja, es wird die Einweltregierung angestrebt. In Wirklichkeit ist sie faktisch da. Das ist der Unterschied. Es gibt eine Einweltregierung und nur noch die Menschen in den einzelnen Ländern glauben, sie wohnen in England, Frankreich, Italien oder Spanien oder auch in sonst wo. Und in Wirklichkeit gehört das Ganze zu einer gesamten großen zentralen Struktur dieser Welt. Und von dieser Regierung, die sich NGOs nennen, geht eine Art Staatsstreich aus. Das ist eine umgekehrte Revolution. Nicht von den Menschen geht es aus, sondern in Form eines Staatsstreichs. Um einen Staatsstreich durchzuziehen, um die Menschen in die komplette Kontrolle zu bekommen und um sie vor allem auch in die Mitläuferschaft zu bekommen, muss man sie in Notfälle versetzen. So hat man 2001 die Leute fragen können, hatten sie alle Angst vom Terror, wie sie jetzt alle Angst vom Virus haben. Und so baut man das Ganze auf. Und wenn jetzt eben noch die Lieferketten, das heißt die Versorgung, das heißt eine Mutter, die Angst hat, dass sie ihr Kind nicht satt bekommt, das sind ja Gedanken, die wir in unserem Leben in der westlichen Welt niemals kannten. Zum Glück. Und wenn die wieder aufgebaut werden, dass man tatsächlich einfach mal auf den Ausschalter drückt, dass die Leute mal merken, wie es ist, wenn man tatsächlich aus dieser Vollkasko-Mentalität in den freien Fall runterbricht, dann wird das natürlich ernst. Und diese Menschen sind dann unter diesen Bedingungen natürlich massiv führbar. Und so wird aus meiner Sicht ein globaler Staatsstreich quasi eingeleitet. Das ist meine wilde Verschwörungstheorie, die ich habe. Aber es wird nicht funktionieren, weil man will die Menschen immer mitnehmen, weil Gewalt und Macht Gegensätze sind. Man kann mit Gewalt keine Macht durchsetzen, sondern man kann nur eine Pseudomacht mit Gewalt durchsetzen. Und in dem Moment, wenn die Menschen unter Gewalt gesetzt werden, dann fangen sie an, sich zu wehren. Also muss man die Menschen irgendwie mitnehmen und dazu bekommen, dass sie motiviert sind, dabei zu sein. Das sehen wir in diesen dramatischen Entwicklung, wenn Jugendliche mit Fridays for Future oder eben mit Extinction Rebellion voller Begeisterung mit Tränen in den Augen dort ihre Situation dort nach außen tragen wollen und sagen, wir wollen eine bessere Welt, wir wollen das. Das nehme ich denen ab. Das sind ja nicht irgendwelche bösen Menschen, sondern sie sind einfach nur gnadenlos abgerichtet worden. Und zwar von den alten Männern, gegen die sie kämpfen und angeblich kämpfen. Und das ist genau diese Problematik, diese massive manipulative Wirkung im Rahmen dieser Propaganda. Aber die Menschen spüren irgendwann, es geht nicht mehr. Und es gibt genügend Leute, die das spüren. Und diese wenigen Leute sind in der Masse eine ganze Menge. Und die große Masse der Mitläufer ist nicht aktiv, sondern passiv. Sie laufen nur passiv mit. Aber die aktiven Denker werden dieses Ruder rumreißen.
Da bin ich aber sehr gespannt. Du hast jetzt gerade so argumentiert, wie umgekehrt der Mainstream gegen sogenannte Verschwörungstheoretiker argumentiert. Die sagen, ja, die sind abgerichtet, die sind gehirngewaschen, die können gar nicht mehr ihre eigenen Entscheidungen treffen. So hast du jetzt gerade über die jungen Leute gesprochen, die auf die Straße gehen, um für einen Klimawandel, eine gesündere Erde zu demonstrieren.
Ja, natürlich habe ich das. Und ich glaube, das ist auch richtig so, weil wir wissen, dass alles auf dem Kopf steht mittlerweile. Also es tut mir leid, also wenn mir zum Beispiel jemand sagt, das ist dein Thema, ein Kind ist in einer Kita besser aufgehoben, wenn es fremdgelagert wird, als bei der Mutter zu sein, dann ist genau das falsch rum und nicht irgendwie nur eine etwas andere Meinung, sondern das Gegenteil von richtig. Und es gibt richtig und falsch. Und wenn man diese Zusammenhänge sauber argumentiert, dann sehe ich das auch so. Ja, es ist genau auf der falschen Seite, was läuft.
Ja, und während wir hier diskutieren, kam schon wieder eine neue Meldung rein vom Münchner Merkur. Und der zitiert in einem Artikel, der überschrieben wurde mit der Überschrift »Galoppierende Energiepreise setzen Unternehmen zu«, der Stahlverband äußert, »Das Rückgrat der deutschen Industrie stirbt«. Und da heißt es, ein düsteres Szenario, rasanter Anstieg der Preise für Industriestrom und Erdgas bedeutet für viele mittelständische Industriebetriebe der Stahl- und Metallverarbeitung, dass sie nicht mehr in Deutschland produzieren können, hat der Verband in einer Stellungnahme geäußert. Und da werden ungefähr 5000 Betriebe vertreten, übrigens überwiegend Familienunternehmen. Wörtlich heißt es, das Rückgrat der deutschen Industrie stirbt. Und der Verband appellierte an die großen Konzerne, die Lage ihrer mittelständischen Zulieferer anzuerkennen. Von der Regierung in Berlin forderte der Verband vorübergehend auf staatliche Abgaben wie die EEG-Umlage, also erneuerbare Energien, zu verzichten, die die Energiepreise so verteuern.
Also diese Dinge sind letztendlich immer die Ablenkungsmanöver oder die Auswirkungen oder die Symptome. Die Ursachen finden wir im Finanzsystem. Ich darf das sagen, im Jahre 2004 habe ich mal ein Buch veröffentlicht, Brot und Spiele. Da geht es genau um diese Umverteilungsmechanismen, wo diese Dinge schon sehr deutlich absehbar waren. Und das, was wir jetzt hier haben, ist aus meiner Sicht nichts anderes als ein Ablenkungsmanöver. Und dieses Ablenkungsmanöver stellen wir uns einfach mal vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren hätte niemand sich das vorstellen können, und zwar im Sommer 19 oder im Herbst 2019. Das war jetzt genau die Zeit, wo man übrigens gerade das Corona-Manöver in China durchgeführt hatte. Das war doch im Oktober, ne? Am 19.
Vor 2 Jahren,
ja, genau. Aber das hat ja gar keiner gewusst so wirklich. Und aus diesem Grunde lief ja alles irgendwie fröhlich. Die ganzen Regale stapelten sich voll und bogen sich vor Ware. Und die LKWs waren alle unterwegs und es gab angeblich überhaupt kein Problem. Dieses Problem, was wir jetzt haben in dieser rein ökonomischen Versorgung, nämlich in der Versorgung der Menschen, ist ja menschengemacht. Und das ist ein Ablenkungsmanöver aus dem Finanzsystem, der Umverteilungsmechanismen, was wir haben. Und deshalb ist auch jetzt Jens Weidemann heute zurückgetreten oder hat bekannt gegeben, dass er zurücktreten wird. Ne? Kommt das auch noch? Nee, ne? Bei der Deutschen Bundesbank. Das ist auch ganz wichtig.
Ja, warum tritt er denn zurück?
Ja, weil er eben halt nicht mehr damit als Inflationspräsident in die Geschichte eingehen will. Denn er rechnet jetzt mit einer Inflation von 5% offiziell, real ist sie weit höher. Und das bedeutet natürlich eine Enteignung der Bürger und der Leistungsträger, die das System bezahlen müssen, durch Steuern.
Ja, das ist ja nun alles hier wirklich nicht sehr erbaulich, was an Meldungen da ist. Und wir versuchen trotzdem, euch diese Informationen zu bringen, damit ihr euch weiterhin vorbereiten könnt auf das, was ins Haus steht, ins Deutsche und Europäische. Man kann immer nur sagen, seht zu, dass ihr Heizmöglichkeiten habt, dass ihr eine Möglichkeit habt, eure Suppe oder euer Kaffeewasser heiß zu machen, dass ihr einfach in diesem Punkt autark werdet, jedenfalls so weit wie möglich, dass ihr dafür sorgt, weil auch das Wasserthema kommt langsam höher und höher. Auch darüber werden wir in der nächsten Zeit berichten, dass ihr auch da vielleicht Wasserfilter habt, damit ihr auch an einen Fluss gehen könnt oder an einen See oder ans Meer. Na, Meer nicht. Aber kann man Wasser auch entsalzen mit so einem Wasserfilter?
Nein, das geht nicht.
Aber eben an einen Fluss oder eben auch an einen See. Also all diese Vorsorgen sind sehr, sehr wichtig. Die Preissteigerungen sind eklatant, auch im Lebensmittelbereich. Auch hier findet ein Umbau statt. Wir kommen, wenn wir es heute schaffen, noch zum Umbau der Supermarktketten, was du ja schon vor über einem Jahr angekündigt hattest, Andreas, aufgrund von Informationen mehrerer Whistleblower, die sagen, der Supermarkt in dem Sinne, wie wir ihn heute noch kennen, dass man mit einem schwerfälligen Einkaufswagen sich durch die Gänge schiebt und da bedingungslos reinpacken und kaufen kann, was man möchte, die Zeiten auch sind bald vorbei. Deswegen, solange es sie gibt, nutzt sie bitte und sorgt vor. Was Brot angeht, auch das ist natürlich jetzt schon in den Preissteigerungen inbegriffen. Das heißt, auch da gibt es natürlich nach oben hin wenig Stopps, weil eben die Weizenernte weltweit, wie es heißt, eklatant gering ausgefallen sei, aufgrund von Wetterphänomenen, die natürlich auf den sogenannten Klimawandel zurückzuführen sein soll. Und eine Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und NTV hat ergeben, dass 23% der befragten deutschen Bundesbürger angegeben haben, dass sie sich bei steigenden Energiepreisen, bei anderen Ausgaben sehr stark einschränken müssten. Also 44% sagen, sie müssen sich auf anderen Gebieten, zum Beispiel beim Essen, einschränken. Und es sind nur 31%, die sagen, wir müssen uns gar nicht einschränken, bei uns reicht es. Aber von den Befragten mit geringerem Haushaltsnettoeinkommen, das liegt offiziell unter 1.500 Euro, müssten sich nach eigener Einschätzung eben, wie gesagt, 42% einschränken. Bei mittlerem Einkommen, das liegt zwischen 1.500 und 3.000 Euro, gibt ein Drittel an, dass sie sich anderweitig stark einschränken müssten. Und welche Themen kommen da in Frage? Das Essen, der Kauf von Lebensmitteln. 24% nennen konkret das Heizen oder den Wasserverbrauch, 18% den Stromverbrauch, 20% der Bürger das Autofahren und 17% müssten sich auch bei Freizeitaktivitäten, 12% beim Reisen und 11% bei der Kleidung einschränken. 12% derjenigen, die steigende Energiepreise stark beeinträchtigt würden, geben an, dass sie sich dann in allen Lebensbereichen einschränken müssten. Das heißt also, auch in Deutschland, nicht nur in den sogenannten Drittländern oder in den armen Ländern, wird es enger. Und das kann man mit Sicherheit übersetzen in die gesamten europäischen Länder.
Ja, mit Sicherheit. Und wenn ein Wiederaufbau irgendwann vonstatten geht, und der wird vonstatten gehen, denn wir dürfen nicht vergessen, es sind ja nicht die Maschinen kaputt und die ganzen Fabriken brennen, sondern die ganzen Ressourcen sind ja noch da. Und die Maschinen sind noch da, die Menschen sind da, die können anfassen, haben ihre Arbeitskraft. Wir müssen einfach nur einen Neustart, einen echten Great Reset haben und dann lässt sich das Ganze auch wieder komplett neu aufbauen. Davon bin ich überzeugt.
Dennoch gibt es noch eine andere Umfrage, auch die unter deutschen Bundesbürgern, auch von NTV in Auftrag gegeben. Haben die das in Auftrag gegeben? Also auf jeden Fall wird es bei NTV zitiert. Und zwar wird hier zitiert Stefan Grünewald, der Gründer des Kölner Rheingold-Instituts und Experte für tiefenpsychologische Untersuchungen. Und der hat eine Studie durchgeführt und daraus geht hervor, dass die meisten Menschen in Deutschland davon ausgehen, dass ihnen jetzt drastische Veränderungen bevorstehen. Die Reaktion dazu fällt allerdings sehr unterschiedlich aus. 2/3 der Deutschen blicken dieser Studie zufolge ängstlich in die Zukunft. Mangelndes Vertrauen in Staat und Institutionen sowie die Angst vor gesellschaftlicher Spaltung forcieren demnach einen Rückzug ins Private. Ich lese da gleich weiter. Ich will jetzt da mal kurz reingehen, Andreas. Wenn es heißt, dass 2/3 der Deutschen mangelndes Vertrauen in den Staat und die Institutionen haben, dann ist das ja eigentlich eine gute Nachricht.
Das ist eine gute Nachricht, aber das Problem ist ganz einfach, dass sie trotzdem noch normal zum Wählen gehen und die herkömmlichen Parteien wählen beispielsweise und glauben, dass es jetzt wieder besser wird. Und jetzt gab es dann eben halt eine ganz große Protestwahl, dass die Leute, die die CDU gewählt haben, jetzt die SPD gewählt haben. Und jetzt meinen sie wahrscheinlich, den ganz großen Durchbruch geworfen zu haben. Das heißt, wer sagt, ich habe Misstrauen gegenüber diesen Institutionen und dazu gehört auch die Parteiendemokratie in der Form, wie sie ist, dann frage ich nicht mich, wie will man es denn verändern? Die Frage ist ja, will ich mein Schicksal selbst in die Hand nehmen oder lasse ich es über mich ergehen und sage, okay, so ist es halt, da kann man gar nichts gegen tun. Nein, man macht aktiv noch mit, trägt brav seine Maske, obwohl man sich informieren kann, dass diese ganze Maske eigentlich nur die Abwehr des eigenen Körpers verhindert oder reduziert und so weiter und so fort. Das ist genau das Problem. Die Trägheit und die Erkenntnis sind unterschiedlich zu bewerten.
Aber die Bevölkerung reagiert auch unterschiedlich, weil aus dieser Studie geht auch hervor, dass gleichzeitig bei einem Teil der Bevölkerung die Bereitschaft wächst, allein oder mit Gleichgesinnten für eine lebenswerte Zukunft tätig zu werden. Das reicht natürlich jetzt genau auch in den Bereich hinein Klimawandel, beziehungsweise ich denke, dass viele Menschen damit die Umweltzerstörung meinen, die sie selber ganz tatkräftig mit verändern wollen. Ich meine, ich habe mein gesamtes Leben bis vor wenigen Jahren in Deutschland gelebt und mir ist durchaus klar, dass die Deutschen auch hier wieder an ganz vorderster Stelle stehen, was umweltschonende Maßnahmen angeht und wie viel Müll ich in meinem Leben getrennt habe und wie ich auf hier auch in Kanada auf die Trennung des Mülls achte oder eben darauf, keine Plastikflaschen zu kaufen, alles in Glas zu kaufen, was hier eine größere Herausforderung ist als in Deutschland, weil da natürlich die Industrie schon umgestellt wurde auf diese umweltverträglichen Maßnahmen. Also da sind die Deutschen ja wirklich bereit, vieles zu tun, auch freudig. Also auch, weil sie wissen, es ist richtig, dass wir die Natur schonen. Und es geht mal weiter hier in der Studie des Rheingold-Institutes. 61% stimmen dieser Studie zufolge dem Satz zu, Deutschland steht vor einem Niedergang. 88% der These, durch Krisen wie Corona und den Klimawandel stehen uns drastische Veränderungen bevor. 88%. Also das sind ja praktisch fast alle. Viele Bürger befinden sich aber jetzt in einem Machbarkeitsdilemma. Einerseits würden sie die großen Zukunftsprobleme durchaus erkennen, können sich aber andererseits nicht vorstellen, wie sich diese bewältigen ließen. Und die Folge, der Rückzug ins Schneckenhaus, ins Private.
Richtig, das ist das Prinzip. Und dann gibt es auch noch dazu die Spirale des Schweigens. Das ist ja auch ganz wichtig. Und so passiert eben nichts und die bisher Mächtigen führen das ganze System weiter. Ja, das Problem ist ganz einfach, dass hier deutlich wird, wie wenig die Zusammenhänge erkannt werden, wie wenig Selbstbewusstsein und wie wenig Eigenbildung die Menschen haben. Es geht nicht um die schulische Bildung, sondern um die eigene Bildung, anhand von Wahrnehmungen zu erkennen, wie die Welt eigentlich wirklich funktioniert und eins wieder zusammenrechnen zu können. Denn dann würde man sich natürlich sofort dagegen stellen und würde sagen, Moment, da stimmt doch was nicht. Das, was man Wissenschaft nennt, ist gar keine Wissenschaft.
Und hier zeige sich, sagt dieser Studienleiter, der Herr Grünewald, es zeige sich aber, er nennt es eine hoffnungsstiftende Graswurzelmentalität. Und da sehe ich jetzt mal viele hier auch bei uns im Kanal, wenn man das so bezeichnen möchte, eine Graswurzelmentalität, die wächst hier auch schon seit einiger Zeit empor. Hier in der Studie heißt es, viele entwickelten das Gefühl, etwas Sinnvolles selber zu einer besseren Welt beitragen zu können. Nachbarschaftliche Initiativen, veränderte Ernährungs- und Konsumgewohnheiten, soziale und ökologische Netzwerke oder postkapitalistische Geschäftsmodelle finden immer mehr Aufmerksamkeit. Dass diese vielen kleinen Pflänzchen zu einer breiten gesellschaftlichen Strömung zusammenwachsen könnten, sei zurzeit die große Hoffnung eines ansonsten ernüchternden Bildes. Und erinnere ich mich jetzt an so viele Zuschriften von euch, an viele Fotos, die ihr euren Garten selber macht, euer Gemüse selber erntet, keine Pestizide einsetzt, weil ihr Schmetterlinge, Hummeln und Bienen in eurem Garten haben möchtet, dass ihr euer Brot selber backt mit Biomehl, dass ihr in der Lage seid, vor allem euer Brot auch in Notzeiten selber backen zu können. Ich bekomme immer mehr Zuschriften über nachbarschaftliche Initiativen, die sich zusammenschließen, um für Notzeiten vorzubereiten. Ich möchte an dieser Stelle sagen, die meisten veröffentlichen wir nicht. Und zwar nicht, weil wir das nicht wollen. Wir schätzen das sehr. Aber wir befürchten, dass dann eventuell irgendwelche Störfaktoren in solche Gruppierungen eingeschleust werden könnten. Und deswegen lassen wir es mal jetzt erstmal auf natürliche Weise sich entwickeln. Und wenn es sein soll, wird es auch so kommen. Andreas, aber das ist wirklich auch am Ende dieses Artikels bei NTV ein hoffnungsvolles Bild. Und dieser Studienleiter sagt auch, wir erleben eine Zeitenwende, es sei noch offen, ob sich letztlich die Tendenzen zu Rückzug und weiterer Parzellierung durchsetzen würden oder die Kräfte des gesellschaftlichen Zusammenwachsens und der Überwindung von Trennlinien durchsetzen.
Ja, das wäre zu wünschen natürlich. Und ich bin ja sehr froh darüber, dass wir unsere hohe Abonnentenzahl auch so aufrechterhalten können in diesen schwierigen Zeiten. Denn wir versuchen natürlich auch, diese Zusammenhänge auf der sachlichen, materiellen Ebene, wie wir sie gerade gemacht haben, auch was du sagtest mit Brotbacken und all diese Dinge oder ein Hochbeet anzulegen. Aber was ganz wichtig ist, wenn wir nicht zurückfinden in eine richtige Stellung, die wir uns reinbringen in diese Schöpfungsarchitektur, in der wir stehen. Deshalb versuchen wir, und das ist für mich eins der ganz wichtigen Dinge, nämlich dieser Gebetskanal abends, dass wir dann diese Gebetsaussagen, die du dann bringst, dieses Lesen von Christopher Vasé. Was wir momentan machen, ist ja etwas ganz Gewaltiges. Wir wagen uns ja ganz speziell, jetzt für mich ist das schon ein ziemliches Wagnis, an diese Dinge ran, diese wesenhafte Welt zu diskutieren. Und es ist ja wieder ein Gang, den wir jetzt höher schalten in dem Weg, den wir hier unterwegs sind. Auf dem wir hier unterwegs sind. Denn wenn wir diese Strukturen der Schöpfungsmechanismen und der einzelnen Funktionsträger, ich sage das mal ganz sachlich, die von Gott oder ich nenne es mal Urkraftzentrale ausgehen, bis zu uns runter, um wirklich in dieses Gottvertrauen zu kommen, müssen wir erkennen, wie diese Strukturen aufgebaut sind. Und solange wir diese Dinge negieren und sagen, das ist mehr oder weniger nur spiritueller Firlefanz, da brauchen wir uns nicht mit beschäftigen, wir haben jetzt ernste Probleme zu lösen, werden wir es nicht lösen. Das ist die Grundlage, des Fundament des Seins. Und wenn wir das schaffen, in diese Richtung uns zu stabilisieren, werden wir, ich sage mal, fast wie von selbst, diese gesamten Probleme lösen, weil die ergeben sich dann nämlich aus einer Logik.
Ja, danke für diese Ausführungen. Der Kontakt zur Natur ist für uns das Wichtigste, was wir Menschen jetzt tun können, um diese Zeit gut zu überstehen. Viele von euch bauen ihr Gemüse an. Ich war zum Beispiel gestern, man kann es aber auch heute noch machen. Wir sind ja im Vollmond. Und ich habe ja gestern meinen neuen Versuch gestartet. Ich habe Kohlsamen eingesät draußen. Jemand sagte mir, glaub mir, das kannst du machen. Und es war der eigene Kohlsamen, den habe ich in die warme Erde gebracht. Wir haben am Tag hier im Moment bis 20 Grad. Und ich habe vor allem auch Knoblauch eingesteckt, weil es heißt, der Winterknoblauch wird sehr viel kräftiger und auch größer. Jetzt probieren wir es mal aus. Also gerade an Vollmond ist das eben besonders wirksam. Und ich kann mich an der Stelle hier nur bedanken dafür, dass wir keine Ungeziefer, keine unliebsamen Nager, Fresser, Schnecken und so weiter hatten dieses Jahr. Da bedanke ich mich bei den Wesenhaften ganz besonders. Und viele von euch wissen aber auch, dass zum Beispiel Igel sehr nützliche Helfer sind. Also die gehen jetzt gerade in den Winterschlaf, vor allem bei euch in Mitteleuropa. Hier gibt es nicht so viele von diesen unglaublichen Wesen. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben früher auch immer so Igelhäuser gebaut, dass die auch schlafen konnten in Ruhe. Man sagt, man soll sie auf gar keinen Fall wecken. Aber wer weniger von diesen unliebsamen Besuchern wie eben Schnecken und Käfern und so weiter haben möchte, der sollte sich gut mit den Igeln stellen. Hast du da auch Erfahrung?
Ja, es gab sogar eine Igelstation bei uns in der Nähe. Das war immer ganz großartig. Da konnte man die abgeben. Aber ich selbst hatte auch immer ein paar Igel. Ich habe mir dann aus Holz damals die Igelhäuschen gebaut und wusste dann ganz genau, wo ich sie einlagere dann im Winter. Und das war immer sehr schön. Die haben den Winter über geschlafen und in dieser Hibernate-Phase konnten sie natürlich ihren Stoffwechsel runterfahren, um dann wieder frisch im Sommer oder im Frühjahr wieder rausgelassen zu werden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wenn ihr euren Igeln etwas Gutes tun wollt, baut ihnen ein kleines Holzhäuschen, dann fühlen sie sich wirklich wohl und sie können gut durchstehen. Das sind ganz wichtige Gesellen und wirklich süß.
Ja, vor allem man sollte auch versuchen, so eine Art Labyrintheingang zu machen, dass Katzen oder andere Tiere da nicht in die Nähe kommen können. Und wenn ihr im Winter einen Igel herumwandern seht, greift bitte nicht ein, weil es heißt, dass die hin und wieder auf Toilette gehen. Aber das ist wirklich nur fast schlafwandlerisch. Und dann legen die sich wieder zurück und schlafen weiter. Also in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Tag heute, beziehungsweise bei euch ist schon Abend, bei uns geht der Tag los. Und wir hören uns zum Abendgebet wieder. Bis später.
Ja, bis später und alles Liebe. Wir trinken jetzt unseren Kaffee.